BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute haben wir einen Doppelpodcast im Sinne von, wir haben zwei Themenschwerpunkte. Zunächst werfen wir einen Blick auf eine Rede, die Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, vor einigen Tagen in Washington gehalten hat. Die Rede fand ich durchaus interessant, denn sie sieht gefährliche Parallelen zwischen den 1920ern und den 2020ern. Wir erinnern uns, auf die goldenen 20er Jahre folgte damals die Weltwirtschaftskrise. Natürlich wäre Frau Lagarde nicht Frau Lagarde, wenn sie nicht auch gleich eine Warnung geben würde, nach dem Motto, die Notenbanken haben dazugelernt, macht euch keine Sorgen. Ob das so begründet ist, das ist unser erster Themenblock. Die Notenbanken arbeiten bekanntlich mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien. Und damit kommen wir zum zweiten Themenblock. Denn diese Theorien sind ja, wie wir wissen, mehr oder weniger praxisrelevant. Dennoch werden sie jedes Jahr geehrt. Mit dem sogenannten Alfred-Nobel-Gedächtnispreis, den die schwedische Reichsbank gestiftet hat. In ein paar Wochen ist es wieder soweit. Die Preisträgerin oder der Preisträger werden bekannt gegeben. Wir spekulieren in dieser Woche gemeinsam mit Professor Rüdiger Bachmann über mögliche Gewinner. Das ist deshalb spannend, weil das gleichzeitig einen Überblick gibt über die heißen Themen in der Volkswirtschaftslehre. Das hat mir persönlich ausgesprochen gut gefallen. So oder so, Vorbereitung hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie finden es spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zu den heutigen Themen kommen, kurz eine freudige Nachricht. Sie werden es gelesen haben. Die EU hat beschlossen, die sogenannte Entwaldungsrichtlinie nicht im kommenden Jahr, sondern erst ein Jahr später in Kraft treten zu lassen. Ich hoffe, dass die Zeit genutzt wird, um diese grundlegend zu überarbeiten. Wir hatten das ja vor einigen Wochen im Podcast diskutiert. Doch kommen wir nun zu Frau Lagarde. Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat vor einigen Tagen eine interessante Rede in Washington vor dem Internationalen Währungsfonds gehalten. In ihrer Rede ging es um die Parallelen zwischen den 1920er Jahren und heute. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert. Denn wenn Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB und damit einer der wichtigsten Notenbanken der Welt, von bedenklichen Parallelen zwischen heute und der Zeit der 1920er Jahre warnt, dann finde ich, sollten die Alarmglocken klingen. Interessanterweise gab es kaum Resonanz in den Medien hierzulande, auch nicht im Handelsblatt. Dabei hatte das, was sie sagte, wie ich finde, durchaus das Potenzial zur Schlagzeile. Bekanntlich legten die 1920er Jahre die Grundlage für die große Depression in den USA, die Weltwirtschaftskrise und auch den Aufstieg der Nazis in Deutschland. Man kann wohl sagen, ohne das wirtschaftliche Desaster der Weltwirtschaftskrise wären der Menschheit wohl viele Millionen Tote erspart geblieben. Doch hören wir mal rein, was sie gesagt hat. Zunächst erklärt sie, warum sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt.
Close your eyes, remember 4 years ago.
Erinnern Sie sich an vor 4 Jahren, als wir die schlimmste Pandemie seit den 1920er Jahren erlebt haben. Wir hatten den schlimmsten Konflikt in Europa seit den 1940er Jahren und den größten Energieschock seit den 70er Jahren. Diese 3 Schocks allein haben die Struktur der Wirtschaft verändert und die Bewertung erschwert. Und diese Herausforderung wurde verstärkt durch was? Naja, durch das, woher wir kamen. Denn wir kamen aus Jahrzehnten mit sehr niedriger Inflation, sehr niedrigen Zinssätzen, extrem billiger Energie und einer Phase des eher schwachen Wachstums. Das war sicherlich in Europa der Fall.
And a period of rather anemic growth. That was certainly the case in Europe. Our determined policy actions have successfully kept inflation expectations anchored
Unsere entschlossenen politischen Maßnahmen haben erfolgreich die Inflationserwartungen verankert. Und es wird erwartet, dass die Inflation in der zweiten Hälfte von 2025 auf 2% zurückkehrt. Und wenn man die Größe des Inflationsschocks bedenkt, den wir erlitten haben, der auf seinem Höhepunkt im Oktober 2022 10,6% betragen hat und jetzt auf 2,2% gesunken ist, ist dieser Rückgang bemerkenswert.
But is the uncertainty gone? No.
Aber ist die Unsicherheit verschwunden? Nein, davon gibt es immer noch reichlich. Die Wirtschaft durchläuft eine Transformation, deren Auswirkungen wir besser verstehen und kontinuierlich analysieren müssen.
Soweit ist das, was sie sagt, genau das, was man von der Präsidentin der EZB erwarten darf. Doch dann kam der interessante Vergleich.
And while some of those changes, like climate change, like the aging of our societies, are unique to our times, others look like those that took place a century ago.
Und während einige dieser Veränderungen wie der Klimawandel und das Altern unserer Gesellschaften einzigartig für unsere Zeit sind, ähneln andere denen, die vor einem Jahrhundert stattfanden. Zwei spezifische Parallelen zwischen den 1920er Jahren und den 2020er Jahren stechen hervor. Damals wie heute sehen wir einen Rückschlag in der globalen Handelsintegration und wir sehen technologischen Fortschritt. Was ich jetzt tun möchte, und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, die Parallelen zu untersuchen, die wir zwischen diesen 1920er und den gegenwärtigen 20er Jahren sehen und gleichzeitig dabei aufzeigen, wie diese Veränderungen unterschiedliche Auswirkungen auf die Geldpolitik in jeder Ära haben. Und zum Schluss werde ich einige vorläufige Überlegungen zur Entwicklung politischer Rahmenwerke anstellen.
Die Parallele liegt also im Bereich der Globalisierung. Diese wird zurückgedreht und in dem Boom bei neuen Technologien. Konkret führte Frau Lagarde das so aus.
Die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg waren geprägt von einer raschen globalen Integration. Der Welthandel als Anteil am BIP stieg von 10% in den 1870er Jahren auf 17% im Jahr 1900 und auf 21% im Jahr 1913, was Erwartungen und Lebensstile geprägt hat. Dann kam der Krieg, der dem, was wir damals Pax Britannica nannten, ein Ende setzte. Die USA waren zu dieser Zeit zögerlich, die Rolle des globalen Hegemons zu übernehmen und den offenen Handel aufrechtzuerhalten. Wirtschaftlicher Nationalismus stieg auf und eine rasche Entflechtung der Globalisierung folgte. Der Welthandel als Anteil am BIP fiel 1929 auf 14% und 1938 auf 9%. Die Zölle in den meisten europäischen Ländern haben sich mehr als verdreifacht und stiegen auch in den Vereinigten Staaten.
Tariffs in most European countries more than tripled and also rose in the United States.
Es ist eine Entwicklung, die auch heute droht. Man denke nur an De-Risking, Reshoring, Nearshoring, die zunehmenden Handelskonflikte und die protektionistischen Maßnahmen. Übrigens egal, wer im Weißen Haus regiert. Konkret erklärte Frau Lagarde das folgendermaßen.
Just as we did a century ago, we are now witnessing another wave of what I will call globalization plateauing.
Genauso wie vor einem Jahrhundert erleben wir heute eine weitere Welle, die ich als Globalisierungsplateau bezeichnen möchte. Das Kennzeichen dieser Ära war die geografische Entflechtung der Produktion durch globale Wertschöpfungsketten, was zu einer Verdopplung des Werts der gehandelten Zwischenprodukte führte, die heute mehr als die Hälfte des Welthandels ausmachen. Wir erleben keine vollständige Deglobalisierung im Sinne einer Umkehr des Welthandels, aber wir sehen, dass sich die Struktur der globalen Wertschöpfungsketten in Reaktion auf ein volatileres Umfeld ändert, das durch häufigere Angebotsengpässe und fragmentierte Geopolitik gekennzeichnet ist. Ich möchte Ihnen zeigen, wie diese Veränderungen Auswirkungen auf die Geldpolitik haben können, da sie möglicherweise einige langfristige Veränderungen in der Wirtschaft umkehren, die die Transmission schwächen könnten.
As they could partially reverse some long-term changes in the economy that may have weakened transmission.
Übersetzt: Es könnte für die Notenbank schwerer werden, die Inflation zu bekämpfen. Das macht auch Sinn, denn im Rahmen der Globalisierung der letzten Jahrzehnte haben wir ja gesehen, wie es letztlich einen deflationären Druck gab. Denn immer mehr Menschen kamen auf den weltweiten Arbeitsmarkt und waren bereit, zu tieferen Löhnen härter zu arbeiten als die anderen. Die Folge: Preisdruck nach unten, weshalb die Notenbanken es eigentlich leicht hatten, die Inflation im Zaum zu halten, denn sie mussten eigentlich nichts tun. Das war zum einen natürlich positiv, zum anderen aber, wie wir auch im Podcast oft diskutiert haben, die Ursache dafür, dass es zu immer mehr Finanzkrisen kam, einfach deshalb, weil die Notenbanken eigentlich mit Blick auf die Vermögenspreisinflation eine viel zu lockere Politik betrieben haben. Doch das, wie gesagt, ist die negative Entwicklung aus Sicht von Frau Lagarde. Es ist nicht mehr so leicht wie früher, die Inflation zu kontrollieren. Umgekehrt sieht sie im technologischen Fortschritt einen großen positiven Faktor.
The second major shift in that period was rapid technological progress.
Der zweite große Wandel in dieser Zeit war der rasche technologische Fortschritt. Innovationen beschleunigten sich in dieser Phase rapide, hauptsächlich getrieben durch technische Innovationen aus den Kriegen. Der technologische Boom führte zu schnellen Produktivitätszuwächsen. Zum Beispiel benötigte das berühmte Werk der Alstom Motor Company in Großbritannien 1922 noch 55 Mitarbeiterwochen, um ein Auto zu produzieren. Fünf Jahre später, 1927, waren es nur noch 10 Mitarbeiterwochen. Für Europa insgesamt stieg die durchschnittliche Produktivitätswachstumsrate zwischen 1913 und 1929 auf über 2%, verglichen mit etwa 1,5% in den Jahrzehnten zuvor.
Wir wissen, dass dieser Boom damals auch zu übermäßiger Spekulation geführt hat.
Irrational exuberance about technology also fueled a significant rise in stock market valuations.
Irrationale Euphorie über Technologie führte auch zu einem erheblichen Anstieg der Aktienmarktbewertungen. Untersuchungen zeigen, dass ein Anstieg des Patentbestandes eines Unternehmens um 1% in den 1920er Jahren zu einer Steigerung des Marktwertes um 0,26% führte. Aber die Zentralbanken hatten nicht die Mittel und Werkzeuge, um mit diesen Booms und Krisen umzugehen. Mehrere von ihnen versuchten erfolglos, Aktienblasen zum Platzen zu bringen. Und als der Crash kam, machten sie eine Reihe falscher Schritte. Die daraus resultierende Bankenkrise und die Rückkehr zu einer deflationären Haltung werden heute weiterhin als wesentliche Faktoren betrachtet, die zur Verschärfung der großen Depression beigetragen haben.
Es ist unstrittig, dass die Geldpolitik damals hätte viel aktiver reagieren müssen und versuchen müssen, die Bankenpleiten zu stoppen. Ich persönlich glaube allerdings, es ist nicht nur mit der Zuführung von Geld getan, sondern die Notenbanken hätten damals konsequent Assets aufkaufen müssen, um so deren Preisverfall zu verhindern. Was sie aber unterschlagen hat, ist, dass die Zentralbanken nicht nur die Blasen nicht gesehen haben oder erst zu spät gesehen haben, sondern dass sie damals in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchaus auch die Blasenbildung befeuert haben. Eben weil der Zins viel zu tief war. Die Hintergründe sind übrigens ähnlich zu heute. Die Konsumentenpreisinflation in den 1920er Jahren war sehr niedrig und deshalb kümmerte sich die US-Notenbank darum nur am Rande. Sie blickte auch nicht auf die Aufblähung des Kreditvolumens. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts war gerade in den USA der Kauf auf Kredit plötzlich sehr populär. Und sie kümmerte sich auch nicht um den rasanten Anstieg der Aktienpreise. Der US-Notenbankpräsident Strong war zudem sehr offen für die Argumente seines britischen Kollegen Montagu Norman. Der drängte die US-Notenbank darauf, die Zinsen zu senken, weil er selbst, um Großbritannien zu beleben, auf tiefe Zinsen setzen musste. Das heißt, die Motto, ich habe tiefe Zinsen, damit das Pfund nicht weiter geschwächt wird, mach doch bitte mit. Und da hat eben die US-Notenbank damals mitgemacht, hat die Zinsen zu tief gesetzt und hat damit entscheidend dazu beigetragen, dass es überhaupt erstmal zur Blase an der Wall Street kommen konnte und damit auch zum Crash. Als dann der Crash kam, stürzte dieser die Wirtschaft Amerikas in die Depression, natürlich nicht alleine, sondern aufgrund der Tatsache, dass eben das Verschuldungsniveau im Privatsektor zu hoch war. In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion und vor allem in der Argumentation der Notenbanken fokussiert man immer auf die Rolle der Notenbanken nach dem Platzen der Krise, nach dem Motto, sie haben nicht genug getan, um die Depression zu verhindern. Was unterschlagen wird, ist aber die negative Rolle der Notenbanken, wenn es darum geht, zu erklären, wie es überhaupt zur Krise kommen konnte. Doch kommen wir zurück zu Frau Lagarde, die, wie gesagt, im Bereich der Technologien ebenfalls deutliche Parallelen zwischen heute und damals sieht.
Wir befinden uns mitten in einer digitalen Revolution, die den technologischen Boom der 1920er Jahre widerspiegelt. So wie damals bedeutende Entwicklungen in Elektrizität, Automobilen und Massenproduktion stattfanden, erleben wir heute ein beispielloses Wachstum im Bereich der digitalen Technologien. Insbesondere die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz scheint dazu gemacht zu sein, eine Vielzahl von Industrien zu transformieren, einschließlich des Finanzsektors. Finanztechnologie, die Fintechs, haben bereits einen tiefgreifenden Einfluss auf das Finanzwesen. Im Jahr 2022 generierte Fintech 5% der globalen Bankeneinnahmen, was insgesamt zwischen 150 und 200 Milliarden US-Dollar entsprochen hat. Dieser Anteil wird voraussichtlich bis zum Jahr 2028 400 Milliarden Dollar überschreiten, mit einer Wachstumsrate von 15% pro Jahr. Und das tun die Banken. Ja, sie sitzen nicht untätig herum. Sie kaufen Fintech-Unternehmen und übernehmen deren Technologie, um ihre Kreditoperationen zu verbessern. Indem Fintech die Art der finanziellen Vermittlung verändert und den Wettbewerb fördert, kann es die Übertragung geldpolitischer Entscheidungen auf die Gesamtwirtschaft erheblich stärken, indem es Zinssätze, Vermögenspreise, Kreditbedingungen und letztlich Wachstum und Inflation beeinflusst.
Die neuen Technologien führen also zu mehr Wachstum, was schön wäre, aber eben auch zu mehr Unsicherheit und Volatilität. Und hier gibt sich Frau Lagarde ausgesprochen optimistisch bezüglich der heutigen Möglichkeiten der Notenbanken, diese Unsicherheit zu nehmen und die Volatilität zu glätten. Dabei lobt sie sich durchaus selbst.
I see two reasons for this greater stability.
Ich sehe zwei Gründe für diese größere Stabilität. Erstens haben Jahrzehnte der Inflationssteuerung tiefgreifende Auswirkungen darauf gehabt, wie Menschen Erwartungen über die zukünftige Inflation aufbauen. Und tatsächlich neigen die Inflationserwartungen dazu, verankert zu bleiben, wenn das Inflationsziel klar formuliert und die Geldpolitik glaubwürdig ist, was den Anpassungsprozess an einen Inflationsschock weniger schmerzhaft macht. Zweitens haben die Zentralbanken im Laufe der Zeit verstanden, dass Stabilität nicht unbedingt Starrheit bedeutet. Und wir sind in einer besseren Lage, strukturellen Veränderungen zu begegnen, weil die politischen Strategien drei Elemente kombinieren. Klar definierte Inflationsziele, flexible Instrumente zur Erreichung dieser Ziele und analytische Rahmen, die Veränderungen in der Wirtschaft bewerten und darauf reagieren können. Wir haben all diese drei Elemente in den letzten Jahren genutzt, um sicherzustellen, dass die Geldpolitik die Preisstabilität aufrechterhält, ohne der Wirtschaft übermäßige Kosten aufzubürden.
Kein Wunder, dass sie dann am Ende beruhigt.
Und an diesem Punkt, der das Ende meiner Ausführungen an Sie heute Morgen markiert, möchte ich jemanden zitieren, der 1933, ist nicht Alan Greenspan, es ist Montagu Norman, der Gouverneur der Bank of England, der zu seinem Chefökonomen sagte, ich zitiere,
"You are not here to tell us what to do, but you're here to explain to us why we have done it."
Sie sind nicht hier, um uns zu sagen, was wir tun sollen, sondern um uns zu erklären, warum wir es getan haben. Ich kann Ihnen garantieren und Ihnen versprechen, dass dies nicht unser Ansatz sein wird und dass wir unsere beste Analyse nutzen werden. Wir werden offen für Kritik sein. Wir werden die Relevanz und die Angemessenheit dessen, was wir tun, selbst hinterfragen, damit wir, wenn die Veränderung eintritt, bereit sind. Mit diesen Worten danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich.
Vielleicht erklärt sich das mediale Desinteresse an der Rede von Frau Lagarde genau dadurch, dass diese zwar Parallelen sieht, zugleich aber auf den entscheidenden Unterschied verweist. Dieser ist, nach ihrer Auffassung, die Tatsache, dass die Notenbanken aus den damaligen Fehlern gelernt haben. Und vor allem, dass man keinen Goldstandard mehr hat, der damals einfach ein zu enges Korsett war für die Geldpolitik. Nach dem Motto, jetzt können wir Geld drucken, egal wie viel wir möchten, und deshalb gibt es keine Krisen mehr. Folglich fokussiert sich die derzeit laufende Strategieüberprüfung der EZB auch vor allem darauf, wie die Notenbank etwaige Unsicherheiten in geändertem Umfeld reduziert. Ich persönlich muss gestehen, ich bin nicht überzeugt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Denn es gibt meines Erachtens mindestens zwei weitere Parallelen zwischen heute und den 1920er Jahren. Zum einen ist da die Gefahr, dass die Zinsen angesichts einer geringen Konsumentenpreisinflation zu stark gesenkt werden. Wir sehen das jetzt. Kaum kommen die Meldungen von tieferen Inflationsraten, wird sofort über weitere Zinssenkungen spekuliert. Das könnte dazu führen, dass wir wie in den 1920er Jahren in den kommenden Jahren eine Aufblähung der Vermögenspreise erleben werden und dies von einem bereits hohen Niveau. Die zweite Parallele liegt in der jetzt schon hohen Verschuldung. In den 1920er Jahren war es vor allem die Verschuldung des Privatsektors. Diesmal wissen wir, haben wir es auch bereits bei den Staaten, Stichwort Frankreich, man denke an die aktuelle Budgetdiskussion, Italien, aber auch USA, mit hohen Staatsschulden zu tun, was auch die Staaten einschränkt, in ihren Möglichkeiten im Krisenfall zu intervenieren. Diese beiden Faktoren erhöhen das Risiko einer neuen Finanzkrise. Ich sage nicht, dass es eine neue Finanzkrise geben muss, ich sage nur, dass das Risiko deshalb deutlich höher ist. Vielleicht liegt aber das größte Risiko in einer weiteren Parallele zwischen heute und den 1920er Jahren. Damals wie heute waren die verantwortlichen Notenbanken völlig davon überzeugt, das Richtige zu tun. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich auch Notenbanken irren können und keineswegs alles wissen. Im Gegenteil, die Instrumentarien und Analysetools der Notenbanken haben sich wiederholt als untauglich erwiesen. Dies stellte der ehemalige Chef der britischen Notenbank, Mervyn King, kürzlich fest. So sagte er im Bloomberg-Podcast Merrin Talks Money folgendes.
Wenn zu viel Geld zu wenigen Gütern nachjagt, ist das ein absolut klassisches Rezept für Inflation. Das war also vorhersehbar und es ist tatsächlich vorhergesagt worden. Und ich will nicht einzelne Mitarbeiter der Zentralbanken oder sogar eine bestimmte Zentralbank wie die Bank of England dafür verantwortlich machen. Sie alle folgten derselben konventionellen Weisheit, die sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in der akademischen Wirtschaftswissenschaft herausgebildet hatte, völlig im Widerspruch zu den Lehren der Geschichte und den Lehrbüchern, die die Menschen noch in den 1950er und 60er Jahren gelesen haben. Und tatsächlich gibt es heute kaum noch jemanden in einer Zentralbank, der sich nicht nur an diese Lehrbücher, sondern auch an die Inflationserfahrung der 1970er Jahre erinnert. Die Menschen wurden also in dem Glauben eingelullt, dass sie nur, weil sie ein Ziel von 2% hatten, davon ausgehen könnten, dass die Inflation immer wieder auf diesen Wert zurückkehren würde, was auch immer sie tun würden. Und das war eindeutig sehr dumm und führte zu der Inflation, die wir erlebt haben.
Und weiter?
Das intellektuelle Versagen, das Geld zu ignorieren, führt dazu, dass ich mir Sorgen mache, dass die Zentralbanken ihre Politik jetzt auf Grundlage der neuesten Inflationszahlen festlegen. Und da es Verzögerungen in der Geldpolitik gibt, genau wie es sie zwischen dem Zeitpunkt gibt, an dem man ein Boot steuert, und dem Zeitpunkt, an dem die Änderung am Ruder tatsächlich die Richtung des Bootes beeinflusst, wird man, wenn man nicht aufpasst, wenn man nur vorwärts schaut, auf Grund laufen. Und ich mache mir Sorgen, dass sie keine Inflationstheorie haben. Sie haben das Geld aus dem theoretischen Rahmen geworfen, den sie verwenden, und es durch nichts ersetzt. Sie hatten nur die Überzeugung, dass die Inflation zwangsläufig auf 2% zurückkehren wird, weil wir sagen, dass es so sein wird. Nun, wir wissen, dass das nicht mehr stimmt. Und deshalb müssen Sie eine Art Theorie darüber haben, wie sich eine Änderung der Zinssätze oder der Geldmenge, die Sie drucken, auf die Wirtschaft auswirkt. Und das berücksichtigen Ihre Modelle derzeit nicht. Und deshalb könnten wir mit einem stärkeren Rückgang der Inflation und einer tieferen Rezession enden, als Sie sie derzeit erwarten. Aber nichts ist sicher.
Frau Lagarde gibt sich trotz dieser Fundamentalkritik von Mervyn King sicher, dass sie alles im Griff hat. Ich persönlich bin da skeptisch. Denn was könnte die EZB in einer künftigen Krise überhaupt noch tun? Sie könnte das tun, was die Notenbanken seit 30 Jahren tun. Sie könnte die Zinsen senken, die Märkte mit weiterer Liquidität fluten und vor allem noch mehr zweifelhafte Assets auf die eigenen Bücher nehmen. Wir hatten dazu vor einigen Monaten einen sehr interessanten Podcast, nämlich die Folge 176 mit dem Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts. Darin erklärt Ingo Sauer, welche Bedeutung die Qualität der Assets in der Notenbankbilanz für den Geldwert haben. Je mehr also die Notenbanken ihre Bilanzqualität verschlechtern, desto größer die Gefahr einer hohen Inflation. Ich finde, dieses Szenario kann keineswegs beruhigen. Letztlich sind es ökonomische Theorien, die hinter der jeweils aktuellen Politik der Notenbanken stehen. Und damit natürlich die Wissenschaftler, die diese Theorien erarbeiten. Da passt es gut, dass in 2 Wochen der von der schwedischen Nationalbank gestiftete Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen wird. Wie jedes Jahr habe ich mich mit Professor Bachmann verabredet, um über den Gewinner oder die Gewinnerin zu sprechen. In diesem Jahr dachten wir uns, es wäre außerdem interessant, mal über die Kandidaten zu spekulieren. Und genau das machen wir gleich. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann. Ich fand das Gespräch besonders deshalb interessant, weil wir quasi einen Überblick bekommen über die derzeit wichtigen Themen der Volkswirtschaftslehre. Herr Bachmann nennt in seinem Gespräch mit mir viele Namen. Damit Sie diese leichter finden können, haben wir in den Shownotes dieser Ausgabe eine Zusammenfassung der besprochenen Ökonomen verlinkt.
Professor Dr. Rüdiger Bachmann ist seit Juli 2020 Stepan Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame du Lac in Indiana in den USA. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und hat dort die Bundesregierung beraten. Bereits in den vergangenen Jahren hat Professor Bachmann die damaligen Empfänger des Wirtschaftspreises der schwedischen Reichsbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt. Das war in den Folgen 103, 160 und 212. In BTU Folge 236 hat er die wirtschaftliche Lage vor den Wahlen in den USA betrachtet.
Lieber Herr Professor Bachmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Professor Bachmann, wir machen was Ungewöhnliches. Wir sprechen ja in zwei Wochen wieder, wenn der Preisträger bekannt gegeben wird, der Preisträger des diesjährigen Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Das ist nämlich kein Nobelpreis, sondern es ist ein Preis, der von der schwedischen Reichsbank ausgelobt wurde. Also wenn dieser Preisträger bekannt gegeben wird, dann sprechen wir über den Preisträger. Und haben uns gedacht, naja, vielleicht wäre es ganz interessant, mal drüber zu sprechen, wer denn so im Rennen ist. Also wo Sie glauben, wer unter Umständen den Preis bekommen würde. Und dann können wir darüber sprechen, wen Sie eigentlich am liebsten den Preis selber verleihen würden, wenn Sie im Komitee säßen. Vielleicht fangen wir beim ersten Mal an. Was glauben Sie denn, was sind so die heißen Themen in den Wirtschaftswissenschaften, die jetzt preiswürdig wären, wo Sie glauben, da sitzt das Komitee dran und sagt, das wären die geeigneten Kandidaten?
Also ich fange mal mit sozusagen meinem eigenen Fach an, der Makroökonomik. Ja, wir können dann auch noch in andere Fächer gehen. Aber ich denke, einer der heißen Kandidaten ist Michael Woodford, ein Professor in Columbia. Der würde ihn bekommen für im Grunde genommen die Theorie der modernen Geldpolitik. Der könnte den schon auch alleine bekommen, kann ich mir vorstellen, aber man könnte den eventuell zum Beispiel noch mit John Taylor, einem Professor aus Stanford, kombinieren, der eben auch grundlegende Beiträge geleistet hat, um die moderne Geldpolitik, so wie sie von den meisten Zentralbanken heute praktiziert wird, nämlich nicht mehr von monetaristischer 60er, 70er Jahre Theorie geprägt. Selbst die Bundesbank, die letzte Bastion dieser Art von Monetarismus war, wie sie eben sozusagen heute auf moderne theoretische Füße gestellt wurde. Da haben Woodford und Taylor Entscheidendes beigetragen. Und das ist eben so wichtig, weil, wie gesagt, wenn man die Politikmaßnahmen, eine der zentralen Säulen von Stabilisierungspolitik, es gibt ja Fiskalpolitik, Geldpolitik, die der Geldpolitik sozusagen beeinflussen kann weltweit. Das ist schon, na, sagen wir mal, ein Einfluss, den nicht viele Ökonomen haben werden in ihrem Leben. Selbst viele andere Nobelpreisträger nicht haben werden.
Jetzt würde ich so nachfragen, weil die Taylor sagt mir was. Da gibt es die Taylor-Regel, die Taylor-Rule. Genau. Im Prinzip, also den habe ich schon mal was gehört, wo er im Prinzip sagt, wie ist quasi der neutrale Zins und wann ist die Notenbank zu restriktiv und wann ist sie zu großzügig. Woodford sagt mir jetzt nicht so was. Was hat er denn dann gemacht? Vielleicht können Sie in einem Satz vielleicht auch so zu erklären, dass ich es verstehe und mein Hörer es auch verstehen, wo Sie sagen, was hat er denn gemacht? Also nicht mehr Geldmenge ist wichtig, sondern was ist denn stattdessen wichtig?
Genau, also zusammengefasst, also Woodford hat dann tatsächlich auch so eine Art General Theory geschrieben, wie Keynes dann auch, also ein richtig dickes Buch, Lehrbuch, das Interest and Prices heißt. Und das ist im Prinzip der Name schon Programm. Da geht es eben nicht mehr um die Geldmenge, genau, um die Geldmengensteuerung, sondern es geht eben darum zu sagen, dass Geldpolitik, optimale Geldpolitik sehr gut zu approximieren ist, indem Zentralbanken eben Zinssätze steuern. Die Geldmenge, die dadurch möglicherweise entsteht, das ist eine sozusagen ein Residuum, das eben dann abfällt, aber das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, dass Zentralbanken Zinsen steuern müssen und dementsprechend dann direkt Inflation in den Griff zu kommen. Also es sind im Grunde um zwei Neuerungen, die eben die Praktiker heute bringen. Und wie gesagt, er hat es auf theoretische Füße gestellt. Das Erste ist zunächst mal zu sagen, wir machen Inflation Targeting. In der Praxis erstmals umgesetzt wurde das, glaube ich, von der Zentralbank in Neuseeland, die eben sagt, wir haben ein Inflationsziel von x Prozent, typischerweise sind es heute 2%, kann man dann diskutieren im Durchschnitt oder knapp unter oder wie auch immer, da gibt es dann Verfeinerungen, aber im Grunde sind es diese 2%. Das ist der eine Punkt, sozusagen wirklich stark sozusagen die Inflationsbekämpfung oder direkt dieses Inflationsziel auszugeben und auf der Instrumentenseite zu betonen, was die Zentralbank letztlich macht, ist, dass sie versucht, den gleichgewichtigen Zins zu steuern, indem sie eben Zinsen auf dem Interbankenmarkt, nennt man das technisch, also Zinsen, die nicht Sie und ich bekommen oder bezahlen müssen, sondern eben Banken untereinander bezahlen müssen, dass sie letztlich durch die Manipulation dieser Zinsen die Zinsen auf dem ganzen Spektrum, also dann auch die Zinsen, die Sie und ich zahlen bzw. bekommen, zu determinieren und zu bestimmen und über diesen Zusammenhang dann die Inflationsrate zu bestimmen. Und das hat er dann im sogenannten neukeynesianischen Modell, also das ist so eine Synthese zwischen alten keynesianischen Ideen und moderner mikroökonomischer Fundierung. Das hat er in diesem Modell eben gezeigt, dass zum Beispiel Zinsregeln, also geldpolitische Regeln, die auf Zinsen basiert sind, sehr nah an sozusagen optimale Geldpolitik, die eben Wohlfahrt maximiert, rankommt. Das ist so, sagen wir mal, eine seiner großen Leistungen, das gezeigt zu haben auf der Instrumentenseite und eben damit letztlich, wie gesagt, den Monetarismus verabschiedet zu haben, sodass kaum noch eine Zentralbank der Welt heute wirklich schaut, was eigentlich mit der Geldmenge passiert, sondern die Geldmenge ist halt what it is, wie man auch in Amerika sagt. Und es kommt auf den Zins an. Und John Taylor, Sie haben völlig recht, hat es dann sozusagen noch spezifischer gemacht mit seiner Taylor-Regel und vor allen Dingen seinem Taylor-Prinzip, vielleicht noch wichtiger eigentlich als die Taylor-Regel, nämlich das Taylor-Prinzip zu sagen, dass die Zentralbank nur dann stabil mit Zinsregeln die Inflation wirklich steuern kann und auch in Zaum halten kann, wenn sie dem sogenannten Taylor-Prinzip folgt, was intuitiv Folgendes bedeutet, dass wenn sich Inflation oder auch Inflationserwartungen, sagen wir mal, 1% erhöhen, sagen wir mal, ja, dann sollten die Zinsen nur mehr als 1% steigen. Also wir haben eine mehr als 1:1 Reaktion auf, also so eine sehr starke, falkenhaftige Reaktion auf sozusagen Inflationstendenzen, soll die Zentralbank überreagieren im Grunde genommen, um tatsächlich die Ökonomie jedenfalls in bestimmten Modellkontexten zu stabilisieren. Das ist die eine Sache, wo John Taylor für bekannt wurde. Und die andere Sache, warum er eben dazu beigetragen hat, ist, man braucht, um eben Geldpolitik wirksam zu machen, sowas wie nicht perfekt flexible Preise in irgendeiner Form. Und John Taylor hatte eine sozusagen modelltheoretische Variante vorgestellt, sogenanntes Staggered Pricing heißt das. Das ist nicht mehr ganz so modern, aber die Idee, das sozusagen in moderne makroökonomische Modelle einfließen zu lassen, das stammt auch von ihm oder dazu wesentlich dazu beigetragen. Also er hat über die Regel, die Taylor-Regel, das Taylor-Prinzip und dieses Staggered Pricing hat er da auch wesentlich zu beigetragen, eben die Geldpolitik auf sozusagen wissenschaftliche Füße zu stellen. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, es gibt ja in der Ökonomie, würde ich sagen, oft, gerade auch in der Makroökonomik, nicht so häufig linearen wissenschaftlichen Fortschritt, wie es den eben in den Naturwissenschaften gibt. Ja, also, keine Ahnung, Einstein ist einfach eine bessere Theorie, Einstein Mechanik ist eine bessere Theorie als die Newton'sche Mechanik oder Quantentheorie ist eine bessere Theorie als die Newton'sche Mechanik. Und in der Ökonomie ist es ja häufig so, dass wir letztlich über die gleichen Fragen wie Smith und Ricardo, was bedeutet Freihandel? Natürlich mit moderneren Mitteln, mit viel mehr quantitativ, mit mehr Empirie. Aber oft sind die Fragen tatsächlich die gleichen, sodass die Frage ist, gibt es eigentlich wirklich linearen Fortschritt? Wissen wir wirklich mehr über Ökonomik, als wir noch wussten? Und ich glaube, in der Theorie der Geldpolitik ist das tatsächlich. Das ist ein Beispiel, wo das wirklich so ist. Wir wissen einfach heute mehr, wie Zentralbanken Inflation bekämpfen zu haben, als zum Beispiel in den 1970er Jahren. Also da wusste man einfach nicht, dass man die Zinsen entsprechend stark erhöhen muss, um Inflation wirklich zu bekämpfen. Deswegen hatten wir in den 70er Jahren auch erst, das waren wirklich geldpolitische Fehler, die da gemacht wurden. Deswegen hatten wir da deutlich höhere und längere Inflation, die viel schwieriger zu bekämpfen waren. Man darf sich nicht vergessen, die anhaltende und persistente Inflation, die auch auf Erwartungen gar nicht reagiert hat, in den 70er Jahren, die musste bekämpft werden durch eine massive Rezession in den USA. Also ich rede jetzt über die USA. Anfang der 80er Jahre, die Carter übrigens die Präsidentschaft gekostet hat, zusammen mit Teheran und so, der damaligen Iran-Sache. Und die Reagan letztlich dann ins Präsidentenamt mitgebracht hat. Es war eine schwere Rezession, die Zentralbank damals verursacht musste, aus heutiger Sicht vermutlich, um die Inflation zu brechen. Das haben wir heute zum Beispiel überhaupt nicht gehabt. Wir hatten zwar Inflation, eine sehr hohe Inflation durch Covid, aber die Zentralbank musste keine Rezession auslösen. Mir war das klar, weil ich die moderne Theorie der Geldpolitik einigermaßen verstanden habe, dass das nicht der Fall sein muss. Und insofern haben wir wirklich gelernt, was in der Geldpolitik, wie man das besser machen kann. Und wie gesagt, Woodford und Taylor haben dazu beigetragen, andere natürlich auch.
Aber wenn sie dieses Jahr gewinnen, dann gehen wir da mal vertieft darauf ein, dann können wir es noch ruhiger
erklären. Es wäre keine Überraschung, sagen wir mal
okay,
so.
Aber Sie haben gesagt, das wäre Ihr Bereich, da gibt es in der Ökonomie den nächsten Bereich, nehme ich an, nach Makro kommt Mikro, nehme ich mal an, also Mikroökonomie, oder?
Ja, also es gibt auch noch andere makroökonomische.
Gottes Willen, ich will sie ja nicht abrufen. Was gibt es da noch, wenn Sie sagen, es gibt noch was, wo Sie sagen könnten, auch gute Chance?
Naja, sowas wie endogene Wachstumstheorie zum Beispiel. Ja. Das ist eine Theorie, die alte Wachstumstheorie ist im Prinzip keine Wachstumstheorie, weil sie im Grunde nur Wachstum angenommen hat. Vor allen Dingen Wachstum des technischen Fortschritts angenommen hat und nicht selber erklärt hat. Das ist eher eine Theorie der kapitalistischen Akkumulation. Die alte, so dann vielleicht die Zuhörer, die mal eine VWL-Vorlesung gehört haben, werden das unter dem Stichwort des Solow-Modells, der auch den Nobelpreis dafür bekommen hat, ist eigentlich keine Wachstumstheorie, weil sie Wachstum im Grunde genommen nicht erklärt. Sie erklärt, wie Kapital akkumuliert wird, unter der Bedingung von technischem Fortschritt. Und das ist eben abgelöst worden oder erweitert worden, auch in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, 20, 30 Jahren, durch die sogenannte endogene Wachstumstheorie, wo wirklich über Wachstum selber nachgedacht wird. Das ist ein bisschen vielleicht weniger wahrscheinlich geworden, weil Paul Romer, der hat ihn vor ein paar Jahren bekommen, für seine Beiträge zur Wachstumstheorie. Aber das ist eben nicht die einzige Form und vielleicht auch noch nicht mal die beste Form, wie man über endogene Wachstumstheorie nachdenken kann. Und zwar gibt es eben ein ganz berühmtes Modell von Peter Howitt an der Brown University, Philippe Aguillon, damals auch Brown University, inzwischen in Paris, ein französischer Ökonom, die wirklich, das ist im Grunde genommen ein kanonisches Modell von schumpeterianischer Creative Destruction. Also mit anderen Worten, Schumpeter ist ja vielleicht ein Begriff für viele, hat ja diese Idee gehabt, dass Kapitalismus eben dadurch funktioniert, dass immer wieder Geschäftsmodelle zerstört werden, ja, und durch bessere ersetzt werden.
Genau, die kreative Zerstörung.
Und Schumpeter hat da eben Bücher drüber geschrieben. Und Howitt und Aguillon sind sozusagen die ersten, die haben das in so ein kanonisches Modell gegossen, diese Idee, wo eben immer wieder sozusagen neue Geschäftsmodelle entstehen in einem Modell. Den theoretischen Modellrahmen haben die dann geliefert. Und das hat dann andererseits wirklich ein ganz neues Forschungsfeld, empirisches Forschungsfeld ausgelöst. Deswegen ist es halt auch so bedeutend, wo man sich wirklich empirisch anschaut, wie funktioniert das eigentlich mit Patenten? Ja, also wie entscheiden Unternehmen über Patente? Wie entscheiden Unternehmen, wie gehen wir wirklich in die Details, wie machen heute Unternehmen R&D, also Forschungs- und Entwicklungsausgaben? Das ist ein ganz sozusagen auch empirischer Forschungszweig geworden, der ja zusammen mit dieser Theorie zumindest eine Außenseiterchance hat auf den Nobelpreis. Ja. Vielleicht noch eine Sache ganz kurz. So ein Nobelpreis, was ich nennen würde Large T. T wird in der Ökonomie formal immer die Zeit abgekürzt oder das Symbol der Zeit, ist sozusagen, dass wir ein neues Bewusstsein dafür haben, dass lange historische Zeiträume möglicherweise uns Erkenntnisse geben können, die auch heute noch relevant sind. Es gab mal so eine Zeit, gerade in der Makroökonomik, wo man gesagt hat, naja, alles, was so vor Krieg war, da hatten wir keine guten Statistiken. Ich meine, man darf nicht vergessen, das System der Volkswirtschaft und Gesamtrechnung ist in ihrer modernen Form eine Geburt der Nachkriegszeit. Ne? Es gab so eine Zeit, wo man gesagt hat, so ab 1960 machen wir wieder Makroökonomie. Moderne Makroökonomie, der Rest ist irgendwie für Historiker, das ist nicht so interessant. Und jetzt haben aber so ganz unterschiedliche Ökonomen, es wäre dann auch so ein bisschen so ein Themenpreis, wo man dann unterschiedliche Ökonomen da einordnen kann. In der Makroökonomik zum Beispiel Alan Taylor, übrigens auch Moritz Schulerig hat mit dem gearbeitet. Also ich würde sagen, Moritz ist noch ein bisschen jung, aber wenn ein deutscher Ökonom eine Chance aktuell für einen Nobelpreis hat, ist Moritz Schulerig vielleicht gar nicht so weit weg. Er ist weit weg.
Herr Warschitz hat bei mir im Podcast zu Gast. Ich muss ihn wieder noch mal einladen, bevor er als Nobelpreisträger nicht mehr kommt.
Ist vielleicht gar nicht so weit weg, weil er eben zusammen mit Alan Taylor uns gezeigt hat, dass es sich wirklich lohnt, die lange Frist anzugucken. Und wenn man zum Beispiel sowas wie Finanzzyklen und Kreditzyklen und die Schädigungen, die dadurch entstehen können durch Kreditzyklen, also mit anderen Worten zunächst mal ein Hype in Krediten, die Exuberance und es wird Kredite gegeben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann eben das Kollaps von solchen Kreditblasen, das haben wir in der Nachkriegszeit in den Entwicklungsländern, konnte man sich irgendwie einreden, ach, das ist eine Sache, das ist so für die Schwellenländer und für die nicht entwickelten Länder, da brauchen wir uns nicht zum kümmern, das ist kein Problem. Wir sind eines Besseren belehrt worden, spätestens mit der Finanzkrise. Und die Sachen sind ja nicht ausgeräumt. Nach wie vor gibt's da Probleme im Finanzsektor, auch in entwickelten Ländern. Das findet man halt raus, wenn man in entwickelte Länder, aber in die Vorkriegsjahrzehnte guckt. Also wenn man einfach eine längere Perspektive hat. Auch wenn man sich anguckt, wie die Entwicklung der Ungleichheit zum Beispiel ist. Da reicht's nicht, sich nur die Nachkriegszeit anzugucken, sondern muss man sich die Zwischenkriegszeit angucken, ja. Dann jemand, der noch weiter zurückgeht, ist auch jemand von der Brown University, ist der Odette Galore. faszinierende Hypothese, die sogenannte Out-of-Africa-Hypothesis, wo er sagt, man kann auch heute noch im Prinzip sehen, an den Wachstumsgeschichten unterschiedlicher Regionen auf der Erde, wie der genetische Mix ist von unterschiedlichen Bevölkerungen. Und seine Hypothese, oder was er dann auch versucht zu belegen, ist zu sagen, der optimale, so für ökonomische Wachstum, der optimale Mix von genetischer Diversität in der Bevölkerung ist sozusagen in der Mitte. Ja, also wenn Afrika, sagt er, die haben zu viel genetische Heterogenität und zu viel Diversität in gewissem Sinne. Und da gibt es ständig Kriege und Leute hassen sich und ständig Auseinandersetzungen. Während zum Beispiel die Ureinwohner in Amerika, da gab es sehr wenig genetische Heterogenität und damit sehr wenig Diversität, auch kulturelle Diversität. Und es war gerade Europa, die so dann den richtigen Mix hatten, so einen Sweet Spot hatten, Europa und Asien an Diversität, wo es nicht so viele Kriege, auch Kriege, aber nicht so viele Kriege gab, dass man ständig alles zerstört hat. Aber gleichzeitig sozusagen ein Sauerteig da war für Innovationen, ist, wie gesagt, eine provokante These, aber der geht sozusagen noch sehr lang zurück. Also da reden wir jetzt über 10.000, 20.000 Jahre zum Teil. Was ich sagen will, diese große Idee, dass man in langen geschichtlichen Zusammenhängen auch für Ökonomik denken muss, hätte möglicherweise auch eine Außenseiterchance in verschiedenen Konstellationen auf den Nobelpreis. So, das ist jetzt Makro, wir können jetzt über Mikro reden.
Muss ich auch persönlich auch sagen, also ich persönlich finde gerade diese langfristigen Analysen, ich kenne es von Schulerecke auch, die Paper. Ich habe ihn auch beim ersten Podcast genau dazu, also erstmal bei mir war dazu auch interviewt, finde ich auch total spannend. In der Tat, ich bin auch eher so einer, der solche Themen ganz interessant findet. So eine schöne Mischung aus Historie und Ökonomie.
Ja, und es ist eben wichtig, wir können echt was lernen. Das ist also der Punkt. Ist, früher hat man gedacht, oder es gab eine Zeit, wo man gedacht hat, ach, das Solarpolar, das ist irgendwas für Spezialisten. Also es ist klar, dass man das machen muss in der Wissenschaft, aber das ist so ein bisschen Solarpolar für Spezialisten. Aber ich glaube, was Alan Taylor und auch Moritz uns gezeigt haben, ist, Dinge, die vielleicht im 19. Jahrhundert der Fall waren oder Anfang des 20. Jahrhunderts, da können wir für heute lernen. Und das ist wichtig. Gerade wenn wir für heute lernen wollen, bestimmte Dinge, wie gesagt, Finanzzyklen, Ungleichheitsentwicklung und solche Sachen, dann müssen wir eigentlich in die Vorkriegszeit nicht alleine, aber mitgucken, damit wir wirklich diese langen Zeit rein haben. Und das hat mich überzeugt. Also mich hat das, ich war da am Anfang auch skeptisch, aber das finde ich überzeugend. Ob das jetzt schon bereit ist für einen Nobelpreis, who knows, aber...
Werden wir erst 2 Wochen sehen. Mikroökonomie.
Okay, da nehme ich jetzt mal das erste Thema, das Spezialgebiet meiner Frau, nämlich die Industrial Organization, also die, auf Deutsch würde man sozusagen die Wettbewerbstheorie oder die Theorie der Wettbewerbspolitik. Das ist tatsächlich ein Thema... Das sind heiße Kandidaten, also Woodford und Taylor ist ein ganz heißer Kandidat. Das sind auch heiße Kandidaten, weil die einfach schon so lange fehlt diesem Spezialfeld der Ökonomik ein Nobelpreis. Früher gab es oft so Lebenswerk-Nobelpreise, wo es eben dann einer bekommen hat. Oder dass man jetzt sagen kann, Amartya Sen zum Beispiel hat ihn einfach für das Lebenswerk bekommen oder Kenneth Arrow, die haben das für den Lebenswerk bekommen, weil die in so vielen Gebieten gearbeitet haben. Da konnte man gar nicht sagen, okay, das ist jetzt der ein makroökonomischer Preis oder wie auch immer, sondern die waren so noch so breit aufgestellt. Von denen gibt es weniger, weil das Fach sich natürlich ausdifferenziert hat. Es gibt einen möglichen Kandidaten in dem Bereich, können wir gleich drüber sprechen. So dass man in den letzten Jahren ja eher so ich nenne das eben so Disziplin, unterdisziplinspezifische Nobelpreise gegeben hat. Zum Beispiel die Entwicklungsökonomik mit Banerjee und Duflo, die es ja vor kurzem bekommen haben. Oder den umweltökonomischen Nobelpreis damals an Nordhaus. Zurück. Industrial Organization. Da würde ich nennen ein Trio aus Tim Bresnahan aus Stanford, Rob Porter, Northwestern und Ariel Pakes aus Harvard, die eben Beiträge geleistet haben, ohne die die moderne Theorie der Wettbewerbspolitik nicht mehr denkbar wäre. Und in den USA hat es wirklich praktische Auswirkungen, in Deutschland noch nicht so. Und ich sage gleich, was die praktischen Auswirkungen sind. Aber hier geht es eben darum, Theorie und Ökonometrie, das heißt die statistische Schätzung von Modellen auf Daten, sozusagen sehr eng zu verknüpfen. Man nennt das unter dem Stichwort Structural Estimation, strukturelle Schätzung, wo also nicht sozusagen nur ein statistisches Modell an die Daten gebracht wird, das sehr häufig in der Ökonometrie der Fall ist, sondern ein ökonomisches Modell. Also wo wirklich die Entscheidungen, die vor allen Dingen die strategischen Entscheidungen, die zum Beispiel 2 Firmen haben, die eine Fusion eingehen wollen oder so, ja, oder die in einen Markt eintreten wollen. Und solche strategischen Entscheidungen werden da mit spieltheoretischen Mitteln modelliert und dann aber eben so modelliert, dass man sie zu den Daten bringen kann. Und das ist nicht trivial, das zu tun. Ich meine, heute sieht es vielleicht einfach aus, aber das sind wirklich bahnbrechende Arbeiten gewesen, das zu ermöglichen, dass man wirklich mit diesen Theorien selber, mit diesen strategischen Theorien selber direkt an die Daten gehen kann. Und was hat das für Auswirkungen? Ja, das hat in den USA massive Auswirkungen. Das heißt, wenn heute zum Beispiel das Department of Justice, das DOJ in Amerika, überlegt, ob es eine Fusion genehmigen soll, dann haben die da Ökonomen sitzen. Und wie gesagt, in Deutschland ist das noch viel verrechtlichter als in Amerika. Aber die Angelsachsen sind eher pragmatisch. Die denken da nicht so rechtlich drüber nach, sondern die denken nach, naja, wie viel schlechter wird der Markt dann? Oder was sind dann die Marktergebnisse, die dann nach dieser Fusion rauskommen? Ja, gibt's dann billigere Produkte, weil die Fusion zu Effizienzvorteilen führt? Oder gibt's eben durch Vermachtung schlechtere Produkte, teure Produkte? Ja? Und die benutzen genau diese Art von Modellen heute, um diese Vorhersagen zu machen. Und dann entsprechend gehen die mit diesen Gutachten und diesen Ökonomen, diese Art von Ökonomen vor Gericht dann als Sachverständige in die entsprechenden Fälle, sollte es vors Gericht gehen, beziehungsweise in ihren Entscheidungen zunächst mal, benutzen sie solche ökonomischen Modelle. Also in den USA wird Wettbewerbspolitik aufgrund solcher Modelle, quantitativen Modelle gemacht. Anderes Beispiel, es gibt einen Riesenmarkt in Amerika, was Economic Consulting ist. Ja, das ist anders als das, was man vielleicht in Deutschland kennt. So Strategy Consulting, Boston Consulting Group, McKinsey und so, die typischen, kennen die Zuhörer vielleicht. Economic Consulting ist was anderes. Da geht es wirklich um so Sachen wie zum Beispiel Markteinführung. Ja, ich habe ein Produkt und ich weiß nicht, zu welchem Preis und in welchen Märkten ich das erstmal einführen soll. Ja, oder aber ich glaube, durch die Fusion von zwei Mitwettbewerbern ist mir ein ökonomischer Schaden entstanden. Ja, und wie quantifiziere ich jetzt diesen Schaden? Dann hole ich mir eine Economic Consulting Firm. Welchen Preis muss ich beim Markteintritt realistischerweise fordern? Ja, um eben die bestmögliche Information aus diesem Experiment zu bekommen. Die fragen dann Economic Consulting Firmen und die nehmen die Methoden dieser drei Herren, sind wieder mal nur drei Herren, um dann genau diese Fragen quantitativ zu beantworten. Also welcher Preis ist ein guter für eine Markteinführung? Welcher Schaden möglicherweise ist mir erlitten durch eine Fusion von zwei Mitbewerbern und solchen Dingen? Und die werden dann auch wieder vor Gericht in solchen Verfahren genannt. Also es hat ungeheure praktische Auswirkungen, diese Modelle. Sodass zum Beispiel nur als Anekdote sozusagen in dem Bereich ist es so ähnlich wie auch in der Financial Economics. In dem Bereich bleiben die besten PhD-Studenten oft gar nicht an den Universitäten, sondern die gehen als PhD nach ihrem PhD direkt in diesen Consulting-Bereich und verdienen da deutlich mehr, als sie als Professorinnen und Professoren jemals könnten.
Das kann ich mir vorstellen. Klingt sehr interessant. Was anderes noch beim Mikro oder sagen Sie da, das ist eigentlich...
Ja, Handel. Wir müssen über Handel reden. Da gibt's, glaube ich, auch durchaus eine Kandidatenkonstellation, weil der letzte sozusagen Nobelpreis, der für Handel vergeben wurde, also für das Verstehen von, warum handeln Länder miteinander, ja, geht eben auf Paul Krugman zurück, der eben, ich meine, die alte Theorie des Handels war eben die Theorie, die Ricardianische Theorie aus dem 19. Jahrhundert. Um da diesen Bogen noch kurz zu spannen. Die Idee, warum handeln Länder miteinander? Naja, weil sie eben sogenannte komparative Vorteile haben.
Genau. Also England macht zwar alles billiger, aber die Spanier machen den Wein doch noch billiger als die Engländer und darum machen die Engländer keinen Wein. Das ist also eine simple Version.
Genau. Die Engländer machen das Tuch und Portugal oder die Spanier machen den Wein, weil sie eben einen relativen Vorteil gegenüber den Engländern, was Wein angeht. So, was kann das diese Theorie aber nicht erklären? Diese Theorie kann nicht erklären, warum sowohl Deutschland Autos in die USA liefert, als auch umgekehrt vielleicht in geringerem Maße die USA in Deutschland Autos verkauft. Oder mit China zum Beispiel. Ja. Dazu braucht man eine andere Theorie. Es kann auch nicht erklären unbedingt sozusagen intraindustriellen Handel, also warum Deutschland bestimmte Maschinen in die USA liefert, aber umgekehrt es auch Maschinen gibt, die von den USA nach Deutschland geliefert werden. Ja. Und dazu braucht man eben eine neuere Theorie. Das ist Paul Krugman, das ist eine Theorie der Größenvorteile, der Varieties, also es gibt unterschiedliche Vielfalten von Gütern, die alle wichtig sind. Die Leute wollen verschiedene, also entweder brauchen sie verschiedene Arten von Gütern im Produktionsprozess, beziehungsweise in der letztendlichen Konsumentscheidung. Die wollen halt einfach coole Autos aus Amerika, Jeeps oder so, ja, andere. Und Amerikaner mögen halt manchmal deutsche Autos, ja, und so weiter und so fort. Also das geht eben auf Krugman zurück. Beide Theorien im Grunde, die Ricardianische Theorie, wie auch die Krugmannsche Theorie, wurden inzwischen deutlich modernisiert und quantitativ aufgebrezelt, also, obwohl sich das so ein bisschen, hört sich so ein bisschen pejorativ an, meine ich aber gar nicht, im Sinne von wurden verbessert, um sie dann eben auch wirklich an die Daten heranbringen zu können. Und da gibt es sozusagen zwei Modellklassen. Das eine ist die sogenannten Eaton-Corton-Modelle, die gehen zurück auf Jonathan Eaton und Samuel Corton. Samuel Corton ist in Yale. Jonathan Eaton wird ihn nicht mehr bekommen, der ist nämlich dieses Jahr leider verstorben. Er wird ihn also nicht bekommen, aber Sam Corton kann ihn dafür bekommen. Und das ist eben sozusagen eine Wiederbelebung der ricardianischen Handelstheorie. Aber jetzt mit vielen Ländern, mit vielen Gütern, ja, nicht nur mit zwei Gütern, nicht nur mit Tuch und Wein, nicht nur England und Portugal, mit vielen Sektoren, also dass es auch verschiedene Sektoren jeweils in diesen einzelnen Ländern gibt und eben geografische Grenzen. Also mit anderen Worten, jede Theorie des Freihandels oder des Handels muss erklären können, warum geografische Distanz eine Rolle spielt. Also es ist einfach so, dass naheliegende Länder miteinander eher handeln, also geografisch naheliegende Länder eher handeln als Geografie irgendwie ist wichtig. Und das sind eben Modelle, die eben das alles mit berücksichtigen und sozusagen den Trade-off einerseits zwischen den geografischen Grenzen, die sozusagen gegen Trade sind, und die komparativen Vorteile, die sozusagen für Trade sprechen, das sozusagen wirklich quantifizieren zu können. Das ist sozusagen die eine Richtung, wie die Handelstheorien modernisiert wurden. Und dann die Krugmannianische Theorie wurde modernisiert durch einen heute Harvard-Professor, Mark Melitz, sogenannte Melitz-Modell, der sehr stark über die Rolle von Firmen im Handel nachdenkt. Das findet sich bei Ricardo ja überhaupt nicht. Da gibt es keine Firmen, da handeln irgendwie Länder, aber sondern die Firmen, die dahinter stehen, die spielen keine Rolle. Und Mark Melitz betont eben, dass wir uns die Firmen angucken müssen. Es gibt eben Firmen, die entscheiden, keine Ahnung, Direktinvestitionen im Ausland zu machen. Es gibt Firmen, die entscheiden, Exporterstatus zu haben, und andere Firmen, die das nicht tun. Und das müssen wir eben verstehen, um Handelsströme wirklich adäquat und empirisch sauber modellieren zu können. Und so eine Kombination also aus Mark Melitz und Samuel Courtin für eure Handelstheorie könnte ich mir ausgesprochen gut auch vorstellen, ja.
Gibt es noch keine Daten im Mikro oder waren das jetzt sozusagen die beiden Dimensionen?
Das würde ich jetzt sagen, die Mikro. Jetzt sollte man vielleicht fragen, gibt es noch einen, der es tatsächlich ad personam ist? Ja? Wie gesagt, es gibt ja Gründe, warum diese ad personam, also für ein Lebenswerk, ich nenne die eben Lebenswerkpreise, warum die nicht mehr so populär sind. Wie gesagt, das hängt an der Ausdifferenzierung des Fachs, sodass man typischerweise eher jetzt diese Nobelpreise für Beiträge in einem speziellen Fach gibt und nicht mehr unbedingt für ein Lebenswerk. Aber einen gibt es eben noch, und das ist der Ron Acemoglu, der sozusagen wirklich breit aufgestellt ist, im Grunde zu allem Möglichen schon geforscht hat. Einerseits seine frühere Arbeiten gehen zur Arbeitsmarkttheorie. Das ist ein bisschen technisch, da kommt es auf die sogenannte Suchtheorie an, dass also Arbeitsmärkte eben Suchmärkte sind, ja, dass man eben nicht weiß, wo ist jetzt der Arbeitgeber, der zu mir passt und der mich gerade haben will, sondern dass man da wirklich suchen muss. So ähnlich wie der Heiratsmarkt, da muss man auch ein bisschen suchen, bis man einen optimalen Partner findet. Und so ähnlich sind eben Arbeitsmärkte auch. Das ist nicht so, keine Ahnung, wie im Kebab, da sucht man manchmal ein bisschen, hat dann aber seinen optimalen Dönerstand und dann geht man da halt hin, ja. Da braucht man nicht mehr suchen, so. So funktionieren Arbeitsmärkte halt überhaupt nicht. Das sind Suchmärkte, da hat er Entscheidendes beizutragen. Aber dann eben, glaube ich, zwei Dinge, für die er noch bekannter ist und die jeder für sich eigentlich fast schon Nobelpreis rechtfertigt. Das eine Idee ist, dass der technische Wandel nicht neutral ist, sondern bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Menschen, die mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet sind, insbesondere dann, wenn sie hohes Humankapital haben, vielleicht eher begünstigt als andere. Ja? Und dass es eben dann sein kann, dass der technische Wandel eben zu Ungleichheit zum Beispiel beiträgt, ja, weil eben bestimmte Leute mit bestimmten Ausbildungen eher umgehen können mit diesem technischen Wandel als Leute, die vielleicht diese Fähigkeiten nicht haben. Das ist sehr wichtig. Er hat da eine Theorie der Automation jetzt auch entwickelt und überlegt sich auch, über welche Bedeutung KI zum Beispiel hat, ja. Kann es sein, dass wir jetzt in eine Situation kommen? Bisher war ja immer so, dass technischer Fortschritt mindestens genauso viele Arbeitsplätze geschaffen hat, wie sie vernichtet hat. Ja? Aber Acemoglu sagt auch, das ist kein Naturgesetz. Ja? Man kann sich zumindest theoretisch Konstellationen denken, wo das so ist, dass wir wirklich in Situationen kommen, wo der technische Fortschritt wirklich dazu führt, dass Arbeit dauerhaft vernichtet wird. Und dann haben wir eben ein gesellschaftliches Problem. Und Acemoglu ist jemand, der darüber nachdenkt. Und der andere Punkt ist, sein großes Buch mit dem Politikwissenschaftler Robinson, glaube ich, Why Nations Fail. Ja, also da denkt er eben sehr stark über Institutionen nach und wie wichtig gute Institutionen sind. Und seine Theorie ist eben vielleicht sogar ein bisschen anders als Odette Galors Theorie, wo ja irgendwie harte biologische Sachen irgendwie oder geografische Sachen eine Rolle spielen. Die Überschrift ist irgendwie Geography is not destiny. Also mit anderen Worten, es ist eben nicht so, dass wenn man, keine Ahnung, um den Äquator irgendwie geboren wird, dass es dann einem schlecht gehen muss ökonomisch. Sondern es kommt eben auf die Institutionen an. Und sein Punkt ist eben der Unterschied zwischen den anglosächsischen Institutionen, den Ländern, die er eher Inclusive Institutions nennt. Auch er weiß natürlich, dass es koloniale Grausamkeiten auch bei den Angelsachsen gegeben hat, schon klar. Aber relativ zu, sagen wir mal, dem spanischen Kolonialismus oder dem französischen Kolonialismus, glaubt er eben zu sagen, dass die Angelsachsen tendenziell inklusive Institutionen geschaffen haben, ja, auf der Welt, im Gegensatz zu sogenannten extraktiven Institutionen, wo eben der Metropolitan, also der Kolonialherr sozusagen, alle Ressourcen einfach nur rausgenommen hat und nicht positive Institutionen im Land hinterlassen hat. Und seine Theorie ist eben, dass eben diese positiven, diese inklusiven Institutionen eine große Rolle spielen für die Entwicklung. Und er hat es eben versucht, empirisch dann zu untermauern. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man da ihm endlich so einen Lebenswerkpreis möglicherweise...
War es doch gar nicht so alt, oder? Ich richtig erinnere, ich
es gar nicht so alt. Es ist nicht so alt, aber wir gehen inzwischen... Es war früher so, dass man oft lange gewartet hat, meiner Meinung nach manchmal auch zu lange. Da waren die Theorien dann oftmals schon, naja, nicht mehr so modern, auch sozusagen, was die aktuelle Forschung angeht. Aber man hat ja in den letzten Jahren durchaus...
Ja, schon klar, aber es ist meine, beim Lebenswerk legt man natürlich immer so an.
Wenn es einen Lebenswerkpreis gibt, dann würde ich sagen, ist Acemoglu ein sehr, sehr heißer Kandidat dafür. Ob man das jetzt noch macht oder einfach nochmal 10 Jahre wartet, er wird ihn irgendwann kriegen, davon bin ich überzeugt. Wenn er normal alt wird, wird er ihn bekommen, das gibt es keine Frage. Ob man es jetzt schon macht, da stimme ich zu.
Ich weiß es ja auch nicht. Jetzt haben Sie gesagt, okay, was glauben Sie, wem würden Sie sich denn wünschen? Sie haben gesagt, Sie hätten einen, wenn Sie zum Abschluss noch jetzt Ihr Wunsch, bevor wir dann in 2 Wochen feststellen, wir haben ganz andere Namen, die wir gar nicht genannt haben heute.
Genau, ich gebe zu, das wird ein Longshot. Ich glaube nicht, dass Sie es werden, aber das wird sozusagen mein persönlicher Wunsch, weil ich eben in der Literatur selber auch gearbeitet habe und gesehen habe, was Sie dazu beigetragen habt. Ich würde den mal so dann den Heterogenitätspreis nennen, okay? Und zwar die Idee, zunächst mal geht es da halt auch um Modellrahmen. Also die Idee ist klar, dass wir weg müssen von der Fiktion des repräsentativen Agenten in der Makroökonomik, also wo dann so getan wird, als ob die makroökonomischen Ergebnisse und Daten erzeugt werden durch das optimale Verhalten eines repräsentativen Agenten. Davon sind wir schon lange weg und dass man davon weg muss, ist auch schon lange klar. Weil wir eben untersuchen wollen, wie zum Beispiel Verteilungsfragen Rückwirkungen auf die Konjunktur haben, wie Verteilungsfragen und politische Überlegungen dann Rückwirkungen auf die politischen Einsätze von möglichen stabilisierungspolitischen Mitteln haben. Aber umgekehrt eben auch, wie eben stabilisierungspolitische Mittel, Geldpolitik, Fiskalpolitik unterschiedlich auf unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft wirken, ja, wie die Konjunkturzyklus von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft, wie stark die darunter leiden müssen, ja. Oder manche profitieren vielleicht auch von der Rezession, kann ja auch sein. Also diese Art von Heterogenität, diese doppelte Rückkopplung im Grunde genommen, verstehen wir jetzt oder sind dabei, besser zu verstehen. Wir haben die entsprechenden Modelle inzwischen entwickelt. Das ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, 25 Jahre, die Modellrahmen geschaffen haben. Und die Gründerväter sind es wieder mal nur, wären zu nennen, der eine ist Truman Pooley für die Haushaltsseite, also heterogene Haushalte an der Yale University. Und wenn man es sozusagen kombinieren will, man kann den sozusagen auf zweierlei Weise zuschneiden. Man kann sagen, eins, wo es eine für die heterogene Haushaltsseite gibt, also wie ökonomische Konsumenten letztlich entscheiden. Das wäre Truman Pooley an der Yale University. Und von der Firmenseite, wie also heterogene Firmen investieren und Arbeitsnachfrageentscheidungen treffen, das würde dann Hugo Hoppenheim gehen, der den entsprechenden Modellrahmen als erster geliefert hat, der ist an der University of California in Los Angeles. Das wäre eine Möglichkeit, den zuzuschneiden. Wenn man sagen will, man bleibt bei der Haushaltsseite, dann würde man Bewley 50% kombinieren mit Per Krusell, der in Stockholm ist, und Anthony Smith, der auch in Yale ist, die eben diesen Modellrahmen von Bewley weiterentwickelt haben und sozusagen die moderne Makroökonomik überführt haben. Und eben, wie gesagt, grundlegende Beiträge geliefert haben für die Modellrahmen, die inzwischen schon wieder weiterentwickelt wurden, aber für die Modellrahmen, die wir heute benutzen, um eben den Zusammenhang zwischen Konjunktur und Verteilung, den Zusammenhang zwischen Stabilisierungspolitik und Verteilung besser verstehen zu können. Also das würde ich mir wünschen, dass es das gibt. Ich glaube aber, dass die anderen Sachen, die ich genannt habe, wahrscheinlicher sind. Sagen wir mal so.
Wir werden sehen, wir sprechen uns ja dann. Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, die Voraussetzung, um den Preis zu bekommen, ist, dass man in den USA arbeitet oder zumindest lange in den USA gearbeitet hat. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Takeaway, auch von dem, was ich jetzt gehört habe, von Ihrem Tour de Raison.
Das stimmt. Also ich würde, wenn man einen Europäer nennen will, ist immer noch der Ernst Fehr zu nennen in Zürich, denke ich mal. Aber wie gesagt, Behavioral and Experimental Economics hat den schon irgendwie bekommen, den Preis. Also ist nicht ganz klar, ob da sozusagen noch genug da ist für einen zweiten Preis. Der hat sicher Außenseiterchancen. Aber ja, es ist überwiegend in den USA. Wie gesagt, manche sind inzwischen zurückgekehrt. Also wie zum Beispiel Per Krusell und Philippe Aguillon, die sind inzwischen in Europa. Aber stimmt schon, sie haben lange Zeit ihres Wirkens in den USA gehabt, ja.
So, jetzt sind wir gespannt, wer es wirklich bekommt.
Genau.
Über die Person, männlich, weiblich, whoever, werden wir dann sprechen.
Ich glaube, ich hatte bisher nur Männer.
Männer.
Keine einzige Frau, muss ich zugeben. Aber es fällt halt auch verdammt schwer. Wir sind nach wie vor eine männlich dominierte, in dem Alter natürlich, es gibt natürlich Nachwuchs und so, Gott sei Dank, aber in dem Alter sind wir schon immer noch sehr männlich dominiert. Das ist so, ja.
Professor Bachmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir sprechen uns in 2 Wochen. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Das war ein gutes Tour de Raison. Ich habe wieder mal viel gelernt über die Breite dieses Fachs. Ich finde es total spannend. Also insofern, ich hoffe, die Hörer des Podcasts auch. In diesem Sinne, wir sprechen uns und bis dahin eine gute Zeit.
Danke, tschüss.
Soweit mein Gespräch mit Professor Bachmann. Und so viel für diese Woche. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.